Aber wir haben denjenigen, die wir betreuen, die Einladung zukommen lassen mit der Überschrift Vision 7000. Und dann zu einigen Themen stehen wir vor dem größten Ereignis der Menschheitsgeschichte. Befinden wir uns beim Übergang vom 6. in das 7. Jahrtausend vor einer Wende, münden die jetzigen weltbewegenden Ereignisse in die apokalyptischen Gerichte, ist die neue Weltordnung in greifbare Nähe gerückt und so weiter und so weiter. Nun müssen wir aufrichtigerweise sagen, dass ja heute Karfreitag ist. Und an einem solchen Tag von heilsgeschichtlicher Bedeutung muss man auf den Kern dessen, worum es eigentlich geht, kommen. Und dennoch werde ich versuchen, mit Gottes Hilfe dem, was wir angekündigt haben, gerecht, einigermaßen gerecht zu werden. Immer, wenn besondere Ereignisse irgendwo geschehen, dann ist die Frage, was geschieht jetzt? Wo finden wir es in der Bibel? Woran kann man sich orientieren? Und ich glaube, sagen zu dürfen, die bestinformiertesten Leute sind diejenigen, die Gottes Wort durch geistliches Verständnis geoffenbart bekommen haben. Menschen, die einen Einblick in den prophetischen Teil der Heilsgeschichte bekommen haben. Nun, es ist sicher auch allen aufgefallen, dass wir Bruder Branham rechts oben mitzeigen, und das hat einfach die Bewandtnis, ihn hat Gott in unserer Generation in einer ganz besonderen, ja außergewöhnlichen Weise benutzt. Ihr wisst ja, Gott hatte einen Mose, nicht zwei oder drei, nur einen Mose, nur einen Josua, nur einen Abraham. Es waren immer zu bestimmten Zeiten in Verbindung mit dem, was Gott auf Erden tat, Männer, die er senden, zu denen er reden und die er gebrauchen konnte in seinem Dienst. Im Neuen Testament, beim Übergang, finden wir Johannes den Täufer, der als ein Mann von Gott gesandt auftrat, mit der Botschaft Gottes an das Volk Gottes, um dem Herrn den Weg zu bahnen und eine Straße für unseren Gott herzustellen, wie der Prophet Jesaja im 40. Kapitel im 3. Vers angekündigt hatte. Alles Hohe sollte erniedrigt werden und alles Niedrige sollte erhöht werden, aber alles Volk sollte die Herrlichkeit Gottes schauen. Und darum geht es eigentlich in jedem Gemeindezeitalter, dass nicht Menschen sich selber feiern und nicht selber präsentieren, sondern dass von Gott gesandte Männer das Wort der Stunde verkündigen, göttliche Information der Menschheit geben, Orientierung aus der Heiligen Schrift, nicht ich meine, ich denke. Mit meinen und denken kann ich überhaupt nichts anfangen. Vielleicht andere, ich nicht. Wenn es um geistliche Dinge geht und dann sogar um die lange Ewigkeit, dann müssen wir schon sicher sein, dass wir nicht nur irgendetwas glauben, sondern dass wir glauben, wie die Schrift gesagt hat. Und dann werden manche sagen, es gibt aber über 300 christliche Denominationen, die jetzt im Weltkirchenrat vereinigt sind, und sie alle haben die gleiche Bibel. Es genügt also nicht nur, dass man die Bibel hat. Man muss Gott persönlich haben. Man muss ein Erlebnis mit Gott gemacht haben und seinen Geist empfangen, der uns in alle Wahrheit leitet, dass wir sehen, was Propheten gesehen haben und verkündigen, was Apostel und Männer Gottes verkündigt haben. Wir freuen uns, sagen zu dürfen, dass es nicht nur große Evangelisten gegeben hat, mit Ruf, Rang und Namen. Von einem, so habe ich es bei einer großen Welttagung in Florida vor 2 Jahren gehört, einer der größten, in Europa bekanntesten USA-Evangelisten, bekommt ein Jahressalär von genau 1 Million US-Dollar. Und dann wurde uns aufgegliedert, wie viel Steuern er bezahlt und so weiter. Und dann kommt das eigene Flugzeug, der eigene Stab und alles, was dazugehört, das kommt dann noch dazu. Das ist die eine Seite bei manchen von den großen, weltbekannten Evangelisten. Wer kein eigenes Flugzeug hat, hat einen Rolls-Royce. Und wer den nicht hat, der hat 2 Cadillacs. Aber so viel darf ich sagen, ich kenne mich in dem Bereich ziemlich gut aus. Ich bin nicht hier, um zu kritisieren. Ich möchte nur einen Punkt herausstellen. Bruder Brenim war nicht von diesem Holz geschnitzt. Er war der demütigste Mann, das bezeugen Freunde und Feinde, die man seit langem auf Erden gesehen hat. Ein wirklicher Mann, von Gott gesandt. Und das Schöne bei ihm war, dass Gott das Wort, das er verkündigte, bestätigte. Es hat viele gegeben, die Großes gesagt haben, aber dieser Mann hat speziell Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, und dann auch Johannes 14, Vers 12, die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun, ja noch größere, denn ich gehe zum Vater. Und es ist eine Sache, darüber zu predigen, und dann eine ganz andere, den Mut und den Glauben zu haben, Gott bei seinem Worte zu nehmen und mitzuerleben, dass ein solches Wort wahr wird. Und so bin ich dem Herrn dankbar, dass ich genau 10 Jahre lang diesen Gottesmann gekannt habe, bis er dann aus der Zeit in die Ewigkeit gerufen wurde. Und er war es auch, dem seinerzeit im Jahre 33 am 11. Juni gegen 14 Uhr nachmittags bei einer Taufe im Ohio-Fluss in den USA, Grenzfluss zwischen Kentucky und Ohio, gesagt wurde, wie Johannes dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wird die Botschaft, die du trägst, dem zweiten Kommen Christi vorausgehen. Und dieser Mann hatte keine eigene Botschaft. Er hat das Originalwort, das ursprüngliche Evangelium, neu auf den Leuchter gestellt, Und Gott hat es, wie eben schon gesagt, auch bestätigt. Und die göttliche Legitimation ist über jeden Zweifel erhaben. Heute, wie eben schon angekündigt und auch laut Bekanntgabe in Aussicht gestellt, werden wir tatsächlich ganz kurz mit diesen beiden Bereichen uns befassen. Einerseits die Endzeit, in der wir leben, andererseits das heilsgeschichtliche Geschehen, das für uns alle von Bedeutung ist. Wenn wir Matthäus 24, Lukas 21 und viele andere Stellen der Heiligen Schrift lesen, dann bekommen wir eine gewisse Orientierung. Gehen wir dann noch weiter zur Offenbarung, dann rundet sich das Bild noch mehr ab. Besonders was nun die Region am Golf betrifft und das, was geschah. Ich kann euch aufgrund des Wortes Gottes sagen, wie das alles enden wird und auch wo es enden wird und in welchem Zusammenhang. Viele hatten Angst, als der Krieg ausbrach. Ich habe direkt gesagt, das ist eine vorübergehende Sache. Es ist östlich von Israel und der Prophet Hesekiel hat dreimal nacheinander gesagt, vom Norden wird das Unheil über Israel hereinbrechen. Ich werde es nachher noch lesen. Und so haben wir da die Übersicht in der Weise, wie jetzt die ganze Welt sich gegen einen Mann stellte, der fremdes Land und Gebiet besetzt hatte. So wird sich die Welt in Kürze gegen Israel stellen und das Land dazu zwingen wollen, das, was sie als besetzte Gebiete bezeichnen, dass diese Gebiete, die Westbank und der Gazastreifen und die Golanhöhen, zurückgegeben werden. Und so wird sich dann die ganze Welt, aber diesmal nicht unter der Führung der USA, sondern unter Führung der Sowjetunion, und zwar dem asiatischen Teil, nicht dem europäischen Teil, denn immer noch muss es der Norden bleiben. Und wir haben genau 50 Millionen Moslems in der Sowjetunion und sie werden sich alle verbünden mit der gesamten muslimanischen Welt, die ja Erzfeinde Israels sind seit den Tagen Isaaks und Ismaels. Und ich werde, so Gott Gnade schenkt, eine der alten Landkarten veröffentlichen, um zu zeigen, dass Gott dem Volke Israel nicht nur den Teil gab, den es heute hat, sondern dass 2,5 Stämme aufgrund göttlicher Ordnung und Verfügung auf der Ostseite des Jordans ihr Land hatten. Dann Ephraim und Manasse, man kann es nachlesen im Worte Gottes. Und somit gehört dem Volke Israel noch wesentlich mehr, wie es heute hat. Und Salomo hat sogar bis an den Euphrat geherrscht. Auch das steht in der Heiligen Schrift. Aber wie gesagt, das werden wir alles veröffentlichen. Und ich habe mir tatsächlich vorgenommen, in meiner Wenigkeit, die ich darstelle, jede diplomatische Vertretung, die wir im Lande haben, damit zu informieren und allen Völkern und Sprachen so mit kundzutun, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Und dann mögen sie damit tun, was sie wollen, aber sie mögen dann auch ohne Entschuldigung sein am Tage des Herrn. Ihr wisst ja, dass Basra in Deutsch übersetzt Paradies bedeutet und dass dort die Wiege der Menschheit stand, am Euphrat, Ur in Chaldea. Man kann es in den alten Bibelstellen nachlesen, Mesopotamien. Da waren all die großen Städte, da war Nineveh, da war Babylon. Da hat die Wiege der Menschheit gestanden. Und da, wo die Wiege der Menschheit stand, wo die Zivilisation ihren Anfang genommen hat, von da, so steht es in der Bibel, wird dann das Verderben über die gesamte Menschheit hereinbrechen. Ich lese dazu zwei Bibelstellen, die eine aus Offenbarung, dem 9. Kapitel, Vers 13 bis 15. Offenbarung 9, 13 bis 15. Nun stieß der sechste Engel in die Posaune, da hörte ich aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht, eine Stimme, die gebot dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, binde die vier Engel los, die am großen Strome Euphrat gefesselt sind. Da wurden die vier Engel losgebunden, die auf Stunde und Tag, auf Monat und Jahr in Bereitschaft standen, um den dritten Teil der Menschen zu töten. Aus Offenbarung, dem 16. Kapitel, Offenbarung, Kapitel 16, Vers 12. Hierauf goss der Sechste seine Schale auf den großen Strom Euphrat aus. Da vertrocknete sein Wasser, damit den Königen vom Aufgang der Sonne her der Weg offen stünde. Lesen wir noch Vers 15, vielleicht sogar Vers 14 ist auch noch notwendig. Sie sind nämlich Teufelsgeister, welche Wunderzeichen verrichten. Diese begeben sich zu den Königen des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf am großen Tage Gottes, des Allmächtigen, zu sammeln. Was wir jetzt gesehen haben, war nur eine geringe Sache im Vergleich zu dem, was in der letzten Schlacht, in der letzten Auseinandersetzung, die gegen Israel sein wird, stattfinden wird. Die Propheten des Alten Testaments haben sehr deutlich, haben ausführlich darüber geschrieben. In diesem Zusammenhang lesen wir aus dem Propheten Joel zwei Stellen. Joel Kapitel 2, Vers 1 und 2. Stoßt in die Posaune auf dem Zion und blast Lärm auf meinem heiligen Berge, dass alle Bewohner des Landes erzittern, denn der Tag des Herrn kommt heran. Ja, er steht nahe bevor, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht, wie Morgengrauen liegt er über die Berge ausgebreitet. Ein großes, starkes Kriegsvolk, wie seinesgleichen von Ewigkeit her nicht gewesen ist und in Zukunft keines mehr sein wird, bis in die Jahre der fernsten Geschlechter. Aus Kapitel 4, und hier haben wir das Wort vom Heiligen Krieg, das die gesamte muslimische Welt im Munde führt und bereit ist zu sterben, gibt ihr einen besonderen Platz im Paradies für alle diejenigen, die daran teilnehmen. So wird es ihnen gesagt. Joel Kapitel 4 von Vers 9. Macht dieses unter den Heidenvölkern bekannt. Rüstet euch zum heiligen Kriege. Bietet die geübten Streite auf. Lasst alle Kriegsleute aufmarschieren und anrücken. Dann wird's genau beschrieben, wo es sein wird im Tal Josaphat. Wer in Israel war, hat dieses Tal gesehen. Auf der anderen Seite des Karmelgebirges, nördlich gelegen, diese schöne Ebene. Und es wird dann in der Tat die Auseinandersetzung sein, in welche der Herr vom Himmel eingreifen. Dann werden Hagelstücke herunterregnen und Feuer und Schwefel wird fallen. Es wird ein Gericht Gottes über die Völker sein, die sich gegen Israel noch einmal erheben werden. Es bleibt bestehen, was Gott Abraham sagte: Wer dich segnet, den werde ich segnen. Und wer flucht, der soll verflucht sein. Die Wege, die Gott mit dem Volke Israel geht, mögen sonderbar sein, aber seid einmal ehrlich, sind wir besser? Wir mögen manchmal auf andere Leute und Völker schauen, übersehen dabei unsere eigenen Fehler, unseren eigenen Starrsinn, unsere eigenen Wege, die wir gehen und mit Pauken und Trompeten an dem vorbei, was Gott wirklich möchte. Und deshalb wollen wir bitte überhaupt nicht richten, gar nicht urteilen. Wer von uns könnte schon sicher sein, dass alles mit ihm und Gott stimmt und dass wir so im vollkommenen Willen Gottes bereits erfunden werden? Wir glauben, dass wir jetzt darauf hinzielen und dass wir kurz vor der Wiederkunft des Herrn stehen. Ich komme nur ganz kurz noch einmal auf diese Vision 7000 zurück. Da mag jemand, der es liest, den Eindruck bekommen, ist das nicht schon wieder ein ganz eigenartiger Verein? Könnte das nicht irgendwie, ich mag den Namen nicht, aber er steht ja dreimal in der Apostelgeschichte, nämlich das Wort Sekte. Dem Paulus sagte man, wir haben von dir gehört, dass du zu dieser Sekte gehörst, der überall widersprochen wird und so weiter. Das Wort Sekte bedeutet einfach Sektion. Und das Wort Sektion bedeutet ein Bruchteil des Ganzen. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn man das so sieht, dann haben wir eine Gesamtaufteilung in der Christenheit und in der gesamten Welt. Dann haben wir eben nur Sektionen und jede von ihnen meint, recht zu haben. Ich möchte an dieser Stätte doch sehr deutlich machen, dass wir keinen Absolutitätsanspruch stellen, sondern einfach Gott Recht geben und nicht einem Menschen. Einfach sagen, wenn wir glauben, wie die Schrift gesagt hat, ohne dem etwas hinzuzufügen, ohne es zu deuten, dann liegen wir richtig, nicht weil wir es möchten, sondern weil wir uns auf die Seite Gottes stellen. Und da gibt es dieses herrliche Wort in Psalm 119, wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Und die Antwort lautet, wenn er sich hält nach Gottes Wort allein. Und dann gibt es auch diesen herrlichen Vers, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und dann kommen wir zu dem Wort im Petrusbrief, Umso fester steht uns nun das prophetische Wort, auf das wir Acht geben, das wie ein helles Licht an einem dunklen Ort scheint. Ich lese es, damit alle den genauen Text zu hören bekommen. 2. Petrus, 1. Kapitel, Vers 19. Und umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen, und ihr tut wohl, auf dieses Acht zu geben, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der volle Tag anbricht und der Morgenstern in unseren Herzen aufgeht. Wer einmal begriffen hat, dass Gott schon in der biblischen Prophetie den gesamten Heilsratschluss, den er von Ewigkeit her gefasst hatte, im Voraus niederschreiben ließ, der bekommt Vertrauen zu Gott und zu seinem Wort. Die Heilige Schrift ist das einzige Buch auf Erden, in dem die gesamte Menschheitsgeschichte im Voraus geschrieben wurde. Alle anderen schreiben, wenn Dinge geschehen sind. Gott konnte schreiben lassen, noch ehe etwas geschah. Er hat das Ende schon am Anfang gesehen und konnte deshalb durch die Propheten und Apostel im Alten und im Neuen Testament diesen allumfassenden, ganz und gar informierenden Heilsplan kundtun und wohl dem Menschen, der diese göttliche Orientierung findet, dem geht dann in der Tat ein Licht auf. Also, kommen wir zu dem Punkt. Wenn wir schreiben Vision 7000, dann ist das sehr einfach. Ein jeder kann in jedem Geschichtsbuch nachlesen, wer sich mit der Zeitrechnung je befasst hat. Von Adam bis Abraham etwa 2000 Jahre, von Abraham bis Christus etwa 2000 Jahre. Und nun nahen wir uns der dritten Epoche der letzten 2000 Jahre. Und dann sind 6000 Jahre voll. Und das siebente Jahrtausend wird gemäß Offenbarung 20 das tausendjährige Reich sein, von dem wir dort lesen, selig und heilig ist, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden mit Christus regieren, 1000 Jahre. Wir stehen, ohne jetzt Panik machen zu wollen, wir stehen am Schluss der Menschheitsgeschichte unter der jetzigen Weltordnung und wir befinden uns kurz vor dem Übergang in das Reich Gottes. Wir wissen, dass vorher noch einiges geschehen muss. Die Brautgemeinde muss herausgerufen werden, muss zubereitet werden, um dann entrückt werden zu können, gemäß 1. Korinther 15, Vers 51 und 1. Thessalonicher 4, von Vers 13. Denn der Herr wird wiederkommen und die in Christo Entschlafenen werden zuerst auferstehen und dann werden wir, die wir leben und übrig geblieben sind, mit ihnen zusammen dem Herrn entgegengerückt werden und werden dann bei dem Herrn sein alle Zeit. Und dann kommt eben noch die kurze Zeitspanne für das Volk Israel mit den beiden Propheten gemäß Offenbarung 11. Und dann haben wir die Ankündigung, dass das tausendjährige Reich anbrechen wird. Wir müssen auch wissen, dass im Worte Gottes geschrieben steht, ebenfalls im Petrusbrief, 2. Petrus, 3. Kapitel, Vers 8 und 9. Ferner dürft ihr dies eine nicht unbeachtet lassen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr ist mit der Verheißung nicht säumig, wie manche Leute eine Säumigkeit darin sehen, sondern er übt Langmut gegen euch, weil er nicht will, dass einige verloren gehen, sondern dass alle zur Buße gelangen. Gott übt Langmut. Es gibt Menschen auf Erden, die dazu bestimmt sind, die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Und diese Menschen müssen durch die Verkündigung des Evangeliums mit göttlichem Ruf herausgerufen werden. Und gemäß Römer Kapitel 11 von Vers 25, dort steht, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird, erst dann wird Gott sich Israels wieder annehmen. Diese Vollzahl wird jetzt hineinkommen. Und daher steht auch in Matthäus 24, Vers 14 geschrieben, dass das Evangelium vom Reich allen Völkern und Sprachen zu einem Zeugnis gepredigt werden soll, und dann wird das Ende kommen. Nie hat es in der Menschheit die Mittel und Möglichkeiten gegeben, das Evangelium so frei zu verkündigen und die Völker dieser Erde zu erreichen. Wenn ich daran denke, dass ich selber in 104 Ländern war und doch durch die persönliche Verkündigung und über die Massenmedien sehr viele Menschen erreicht habe. Und diese haben wieder andere erreicht und die nochmal wieder andere, so dass eine Ausbreitung und Verkündigung des Evangeliums auf allen Kontinenten von vielen vorgenommen wird, die ebenfalls die Verantwortung vor Gott erkannt haben und dieselbe Botschaft des Herrn tragen und verkündigen, damit die Zahl voll werde und die Letzten herausgerufen werden und dazukommen. Es ist einfach notwendig, dass uns heute hier die Wahrheit gesagt wird. Und die Wahrheit ist Gottes Wort. Nicht alle, die Herr, Herr sagen, werden zur Herrlichkeit eingehen, sondern diejenigen, die den Willen Gottes tun. Von unserem Herrn Jesus Christus, dem Sohne Gottes, steht im Hebräerbrief geschrieben, deinen Willen zu tun, bin ich gekommen, o Gott. Es geht heute darum, dass Gott eine Gemeinde auf Erden hat, die seinen Willen erkennt, sich ihm zur Verfügung stellt, als sein Werkzeug bereit ist, damit er seinen Willen offenbaren und dann auch durchführen kann. Was nun die Endzeit betrifft, lasst mich noch kurz 2, 3 Bemerkungen machen. Davon ist schon lange gesprochen worden. Ich habe es in der Kirchengeschichte nachgelesen, Martin Luther rechnete in seiner Zeit mit dem Kommen des Herrn. Alle Männer Gottes haben zu ihren Zeiten auf die Wiederkunft des Herrn gewartet. Aber die Schrift, das prophetische Wort, war noch nicht erfüllt. Die Entwicklung hatte noch nicht ihren Lauf genommen. Wir können heute, ohne zu deuten, mit aller Gewissheit sagen, das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Wir können heute mit dem Herrn wiederholen, wenn ihr das alles seht, dass es zu geschehen beginnt, so hebet eure Häupter empor, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. In all den früheren Zeiten hat der Feigenbaum keine Knospen bekommen. Ihr wisst ja, vielleicht könnt ihr es selber nachlesen, ist immer am allerbesten. Es steht ja im Neuen und im Alten Testament geschrieben. Ich lese euch die eine Stelle vor, die andere könnt ihr selber nachschlagen. Matthäus 24, Vers 32. Vom Feigenbaum aber mögt ihr dies Gleichnis lernen. Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter hervorwachsen, so erkennt ihr daran, dass der Sommer nahe ist. Schlagt nach im Propheten Hosea im 9. Kapitel, im 10. Vers. Da spricht Gott im Alten Testament vom Volk Israel als von dem Feigenbaum. Wenn wir zum Lukas-Evangelium gehen, dann steht nicht nur vom Feigenbaum, sondern auch von all den anderen Bäumen. Lukas 21, Vers 29 und 30. Er sagte ihnen dann noch ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle anderen Bäume an, sobald sie ausschlagen, erkennt ihr, wenn ihr es seht von selbst, dass nunmehr der Sommer nahe ist. Der Herr hat Beispiele und Symbole aus der Natur genommen, die jeder leicht verstehen kann. Hier ist vom Feigenbaum und von all den anderen Bäumen die Rede. Als die Belfort-Deklaration in Basel gegeben wurde, ahnten die Menschen kaum, was geschehen würde. Als der britische General Allenby am Ende des Zweiten Weltkrieges Jerusalem einnahm, wussten die Menschen noch nicht, was passieren würde. Das britische Mandat dauerte bis zum 14. Mai 1948 und dann war der Staat Israel geboren, wie die Propheten es voraus verkündigt haben, speziell Hesekiel, auch Jesaja und dann besonders Jeremia. Ich lese zwei Stellen, die dieses Thema betreffen. Die eine aus dem Propheten Jesaja, aus dem 14. Kapitel, Jesaja Kapitel 14, Vers 1. Denn der Herr wird sich Jakobs erbarmen und Israel noch einmal erwählen und sie auf ihrem Heimatboden zur Ruhe bringen. Die Fremdlinge werden sich ihnen dabei anschließen und sich dem Hause Jakobs zugesellen. Speziell Jeremia, Kapitel 31, von Vers 7. Denn so hat der Herr gesprochen, erhebet ein Freudengeschrei über Jakob und jauchzet über das Haupt der Völker, Lasst Lobgesang erschallen und betet: Rette dein Volk, Herr, den Überrest Israels. Seht, ich bringe sie heim aus dem Lande des Nordens und sammle sie von den Enden der Erde. Unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Wöchnerinnen allzumal, als große Volksgemeinde kehren sie hierher zurück. Mit Weinen kommen sie, unter flehentlichen Gebeten geleite ich sie, und so weiter und so weiter. Gott hat schon durch Mose sagen lassen, dass das Volk Israel in alle Welt zerstreut werden würde und dann am Ende der Tage zurückgeholt. 5. Mose, Kapitel 4, Vers 27 und 29. Der Herr wird euch dann unter die Völker zerstreuen und nur eine geringe Zahl von euch wird übrig bleiben unter den Heidenvölkern, zu denen der Herr euch führen wird. Aber von dort aus wirst du den Herrn, deinen Gott, suchen und du wirst ihn finden, wenn du mit ganzem Herzen und ganzer Seele nach ihm verlangst. Wie eben schon gesagt, Gott ist ein allwissender Gott. Er wusste, was am Ende geschehen wird. Und hier ist eine Parallele zwischen dem Volke Israel und der neutestamentlichen Gemeinde. Bei dem ersten Kommen Christi liefen eine Generation zwei Dinge parallel bis 70 nach Christo. Einerseits war die Fortsetzung des Gottesdienstes im Tempel und in den Synagogen, wie es Sitte und Gebrauch war. Andererseits hatte Gott in Christo etwas Neues begonnen. Eine neutestamentliche Gemeinde war entstanden. Es wurde Realität, was Jesus gesagt hatte: Dies ist der neue Bund in meinem Blute. Er hatte durch die Propheten sagen lassen: Nach jenen Tagen werde ich einen neuen Bund mit euch schließen und werde dann meinen Geist in euch hineinlegen und mein Gesetz. Zwei Dinge liefen parallel, nämlich das mit dem Volke Israel und mit der neutestamentlichen Gemeinde. Genauso ist es jetzt, nur in umgekehrter Richtung. Jetzt geht es mit der Gemeinde zu Ende, um dann mit Israel die Fortsetzung und die Vollendung zu finden. Und so wie das Volk Israel zurückkehren muss in das Land der Väter, in das Land der Verheißung, so muss die neutestamentliche Gemeinde, die in allen Denominationen zerstreut ist und sich noch in einer Art Babylon befindet, herausgerufen werden, zurückkehren zu dem Glauben der Väter, der Christenheit, zum Glauben der Apostel. Und wir müssen zurückgebracht werden zu dem Wort der Verheißung unserer Zeit. Es gibt Menschen, die nicht einmal wissen, was Gott verheißen hat. Dabei sind gerade die Verheißungen wie ein roter Faden in der ganzen Bibel zu finden. Und wer keine Verheißung hat, der kann auch keinen Glauben haben. Der wirkliche Glaube eines Menschen muss ja einen Bezugspunkt haben. Er kann nicht in der Luft schweben. Er benötigt eine Verheißung. Wenn wir in Römer 4 lesen, und Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Ja, was glaubte er? Er glaubte die Verheißung, die Gott ihm gegeben hatte. Und da konnte alles dagegen sprechen. Das hat ihn nicht gestört. Er schaute auf den Unsichtbaren, als sähe er ihn, und vertraute darauf, dass Gott imstande ist, auszuführen, was er verheißen hatte. Wir könnten, was die Endzeit betrifft, noch viele Stellen aus dem Alten und dem Neuen Testament lesen. Paulus hat das Thema auch aufgegriffen, besonders in den Briefen an seinen Mitarbeiter Timotheus, wie es dann am Ende sein sollte. 1. Timotheus, 3. Kapitel, ein sehr wichtiges Kapitel, und speziell dann auch Kapitel 4, 1. Timotheus, Kapitel 4. Der Geist aber kündigt ausdrücklich an, dass in den späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden und. Aber ganz besonders das Wort aus 2. Timotheus, Kapitel 3 und dann auch Kapitel 4. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Schaut, schon damals hat dieser Mann Gottes im Geiste in unsere Zeit hineinschauen können und hat niedergeschrieben, damit wir wüssten, was geschehen würde. Denn da werden die Menschen selbstsüchtig, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, schmähsüchtig. Ein ganzes Register ist hier aufgezählt. Und dann in 2. Timotheus im 4. Kapitel kommt dieser Aufruf: Ich beschwöre dich vor dem Angesicht Gottes und Christi Jesu, welcher dereinst Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und bei seiner Königsherrschaft, verkündige das Wort, tritt damit auf, du magst gelegen oder ungelegen kommen, überführe, weise zurecht, ermahne mit allem Aufwand von Langmut und Belehrung, denn es wird eine Zeit kommen, wo man die gesunde Lehre unerträglich finden und sich nach eigenem Gelüsten Lehrer über Lehrer beschaffen wird, weil man Ohrenkitzel hat und Verlangen danach trägt. Von der Wahrheit dagegen wird man die Ohren abkehren und sich den Fabeln zuwenden. Ich habe die Erfahrung gemacht, und das ist immer eine bittere Erfahrung gewesen, dass die Menschen das Wahre als falsch und das Falsche als richtig hingestellt haben. Man sagt im Volksmund verdrehte Welt, aber so ist es heute. Und die Mehrzahl in der Christenheit glaubt, was im Vatikan gesagt wird, oder man glaubt alles Mögliche. Aber wer prüft es? Anhand der Heiligen Schrift. Wer überzeugt sich aufgrund des Wortes Gottes, ob es denn wirklich stimmt? Wir machen daraus keinen Hehl. Wir glauben Gott. Wir glauben seinem Wort. Wir glauben, dass die Heilige Schrift den ganzen Ratschluss Gottes beinhaltet. Über dieses Wort kann niemand hinausgehen. Kein Mensch kann dem etwas hinzufügen und niemand darf etwas hinwegnehmen. Auch abändern sollte es niemand. Und wenn wir dann zum Urchristentum gehen, bitte verzeihen Sie es mir, wenn es hier erwähnt wird, aber hat nicht Petrus in seiner ersten Predigt am Pfingsttage die Richtung angegeben für jede Predigt, die noch gehalten werden würde? Hat nicht Gott ihn am Gründungstage der neutestamentlichen Gemeinde als seinen Mund, als sein Sprachrohr benutzt? Das ist das, worauf wir zu achten haben. Im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte lesen wir von der mächtigen Ausgießung des Heiligen Geistes, von der Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe und dann von dem, was folgte, nämlich, dass die Verkündigung des Evangeliums von dieser Geisteskraft Gottes begleitet wurde. Und so ging in Erfüllung, was Paulus an die Römer im ersten Kapitel im 16. und 17. Vers schreibt: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch eine Gotteskraft, die jedem, der da glaubt, die Rettung bringt, wie zuerst dem Juden, so auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. In Markus 16 gab der Herr den letzten Missionsbefehl: Darum geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Und dann wird denen, die zum Glauben kommen, gesagt: Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Heute werden die Menschen, wenn sie 8 Tage oder 3 Wochen sind, schon selig gemacht durch eine Taufhandlung, die eigentlich nur eine Besprengung ist. Und später, wenn sie überlegen können, dann wird's ihnen bewusst, dass sie gar nicht gläubig sind, dass sie einen Taufschein haben, einen Konfirmationsschein haben, einen Schein nach dem anderen. Und am Ende stellen sie fest, dass alles nur ein Schein Christentum war, ohne persönliche Beziehung und Verbindung zu Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und da meinen wir, dass wir die ernste und ehrliche Aufgabe haben, der Menschheit das wahre Evangelium als Heilsbotschaft zu verkündigen. Nicht nur als Unterhaltung, sondern als eine seligmachende Botschaft, damit alle, die zum Glauben an Jesus Christus kommen, durch ihn selig werden. Wie oft habe ich's auf meinen Missionsreisen erlebt, ob es die Hindus, ob es die Moslems, ob es die Buddhas und wer sie alle sein mögen, sie alle meinen, dass auch sie Anteil an Gott haben. Wenn wir aber zum Kern der Sache kommen, und dahin müssen wir kommen, Gott helfe uns, der Kern der Sache besteht darin, dass es nur eine einzige persönliche Gottesoffenbarung hier auf Gottes Erdboden gibt. Und diese persönliche Gottesoffenbarung geschah in Jesus Christus, unserem Herrn. Er war der Einzige, der sagen konnte: Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wer Buddha sah, sah einen etwas weit geratenen Inder, der zuerst nach Nepal und dann ein bisschen weiter ging. Und wer Mohammed sah, der sah einen Mann, der nicht lesen und nicht schreiben konnte, dem seine Katia die Bücher vorlesen musste, der in einer Höhle war, in der es gespukt hat. Aber der sah ihn. Und wer andere sah, sah andere. Aber wer Jesus Christus mit geistgesalbten Augen sieht, der sieht Immanuel, Gott mit uns. Und deshalb sagt die Heilige Schrift, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Die Menschen haben ihre Ideen, ihre Philosophien. Der eine sagt, wenn ich in die Natur gehe, dann finde ich Gott. In der Natur finde ich die Natur. Wenn ich vor einem Baum stehe, stehe ich doch vor einem Baum. Ich will doch Gott sehen. Ich will Gott erleben. Begreift ihr, worum es geht? Nicht die frommen Philosophien, die an Gott vorbeiführen, sondern die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus, das noch heute jedem zum Heil und Segen und zur Rettung gereicht, der daran von Herzen glauben kann. Ich weiß nicht, wir können nicht weiter in den Propheten Daniel hineingehen, der von der Endzeit spricht und von all den anderen Propheten, um die Bibelstellen zitieren. Die Zeit ist ja beinahe um. Lasst uns doch noch kurz diesen Kern betrachten. Und ich möchte aus dem Propheten Jesaja aus Kapitel 40, habe ich bereits zitiert, aber ich möchte es lesen. Jesaja 40 von Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet freundlich und herzlich mit Jerusalem und ruft ihr zu, ihr Kriegsdienst oder Frondienst hat ein Ende erreicht, weil ihre Schuld abgetragen ist, weil sie von der Hand des Herrn doppelte Strafe empfangen hat. Dann kommt Vers 3. Horch, ein Ruf erschallt, in der Wüste bahnet dem Herrn einen Weg. Wir sind im Alten Testament. Hier steht im Grundtext das Wort Yahweh, das in Verbindung mit Elohim, mit Gott verwendet wird. Bahnet Yahweh einen Weg, ebnet eine Straße für unseren Gott, für Elohim. Jede Vertiefung soll erhöht und jeder Berg und Hügel abgetragen werden und so weiter und so weiter. Dann Vers 6. Horch, eine Stimme erschallt, rufe, predige. Da fragte ich, was soll ich rufen oder predigen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Schönheit wie die Blume des Feldes, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Hauch des Herrn sie anweht. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit bestehen. Wir, die wir älter geworden sind, wissen auch darum, als besonders die Damen jung waren, haben sie herzlich gern in den Spiegel geschaut. Und wenn es dann mal anders wird, dann schauen sie nicht mehr so gern hinein. Das Volk ist wie Gras. Man blüht auf, der Wind weht dahin, man verwelkt und man geht dahin. Heute schauen wir zu, wie irgendjemand mit dem Krückstock über die Straße geht. Morgen sind wir es, die am Krückstock über die Straße gehen. Das Leben nimmt jeden mit. Keiner bleibt davon ausgenommen. Die Menschheit ist wie das, die Blume des Feldes. Man blüht auf, alles herrlich und in Freuden. Und dann merkt man, wie es bergab geht. Man spürt fast alle Glieder. Seht, Gott hat es so gemacht. Aber während unserer Lebenszeit gibt Gott uns die Chance, Frieden mit ihm zu erleben, das Heil Gottes zu erfahren, ein persönliches Erlebnis mit Gott zu haben, nicht über die Bekehrung eines Saulus und Paulus zu philosophieren, sondern eine persönliche Bekehrung zu Christus hin erleben. Manchmal gehen Menschen von Tür zu Tür, die einen mit einem Wachturm und die anderen mit anderen Dingen. Man will Leute bekehren, und wenn man dann fragt, wohin sie bekehrt werden sollen, dann heißt es zu unserem Glauben. Ja, zu welchem Glauben? Ich will keinen unseren Glauben. Eine Bekehrung muss immer zum Herrn sein. Bekehret euch zu Gott, so steht es im Propheten Jesaja. Alle ihr Enden der Erde. Eine wirkliche Bekehrung zu Jesus Christus ist eine Bekehrung zu dem allmächtigen Gott. Und das müssen wir einfach nicht nur gewusst haben, das müssen wir erlebt haben. In Jesaja 40 lese ich noch Vers 10 und 11, damit alle wissen, dass Jesus Christus nicht nur Mensch war, sondern der Herr selber, lese ich diese Stellen. Jesaja 40, Vers 10. Seht, Gott, der Herr kommt als ein Starker, und sein Arm verleiht ihm den Sieg. Sehet, ein Lohn kommt mit ihm und sein Erwerb schreitet vor ihm her. Wie ein Hirt wird seine Herde er weiden, die Lämmer wird er auf seinen Armen tragen und sie im Busen seines Gewandes tragen, die Mutterschafe sanft leiten. Auch das muss man wissen, dass Gott sich in Christo persönlich offenbart hat. Und dass diese Offenbarung des Vaters im Sohne heilsnotwendig war, denn Gott wollte aus uns Söhne und Töchter machen. Und deshalb musste er sich im Sohne zuerst offenbaren, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern werde und auch wir, die wir wiedergeboren wurden, zu einer lebendigen Hoffnung eben Söhne und Töchter Gottes sein können, sein dürfen, wiedergeboren aus demselben Samen durch das gleiche Wort und denselben Heiligen Geist. Das ist sehr, sehr wichtig. Vielleicht habe ich da eben doch in meiner Missionstätigkeit zu viel gehört. Nämlich, dass man Christus mit anderen Religionsstiftern vergleicht. Und das kann ich gar nicht ertragen. Mein Herr ist mit keinem Menschen auf Erden vergleichbar. Mein Herr ist mein Gott. Und damals hat es Thomas sehr deutlich ausgerufen. Mein Herr und mein Gott. Aber es musste eine Gottesoffenbarung als Mensch geben und die Sterblichkeit musste gewährleistet sein, denn der Tod war ja zu allen Menschen hindurchgedrungen. Also musste jemand kommen, der Gott und Mensch zugleich ist. Mensch, um sterben zu können. Gott, um den Tod in den Sieg zu verschlingen und die Hölle zu besiegen und dann hervorzukommen und am dritten Tage aufzuerstehen. Das ist eigentlich das große Geheimnis der Menschwerdung Gottes, unseres Herrn, zu unserem Heil und zu unserer Seligkeit. Denn so steht es geschrieben, also ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen. Und wo wäre jemand, den er nicht auch schon aufgeschrieben hätte und der dann auch mitgenommen wird, ohne dass man danach gefragt wird. Paulus hat es besonders im Brief an die Römer und dann auch im Brief an die Korinther deutlich gemacht und auch geschrieben. Ich möchte zwei, drei Stellen lesen. Die erste aus Römer Kapitel 3 von Vers 21. Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz, jedoch bezeugt vom Gesetz und den Propheten, die Gottesgerechtigkeit geoffenbart worden, nämlich die Gottesgerechtigkeit, die durch den Glauben an Jesus Christus für alle da ist und allen zukommt, die da glauben. Denn hier gibt es keinen Unterschied. Alle haben ja gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den Gott verleiht. So werden sie umsonst durch seine Gnade gerechtfertigt, vermöge der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott in seinem Blute, also es geht über Golgatha, heute ist ja kein Freitag, es geht über Golgatha, ihn hat Gott in seinem Blute als ein durch den Glauben wirksames Sühnemittel hingestellt, damit er seine Gerechtigkeit erweise, weil die Sünden, die früher während der Zeiten der Langmut Gottes begangen worden waren, bisher ungestraft geblieben waren. Er wollte also seine Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit erweisen, damit er selbst als gerecht dastehe und jeden, der den Glauben an Jesus besitzt, als gerecht erkläre. Amen. Das ist das, was Martin Luther damals erlebt hat. Die göttliche Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Nicht mehr Kerzen anzünden, auf den Knien rutschen, das Gebet zu verrichten, sondern ein Heilserlebnis, ein persönliches Heilserlebnis mit Gott zu haben. Gerechtfertigt durch den Glauben. Ihr Lieben, ich habe es erlebt und viele in unserer Mitte auch. Wir müssen von einem Tag in unserem Leben wissen, wo eine göttliche Verurteilung über uns kommt. Eine Verurteilung, dass wir uns als von Gott getrennt, verloren, verurteilt, ohne Hoffnung in dieser Welt sind. Und dann erfasst uns Reue und Buße. Dann kommen Tränen, dann beginnt der große Jammer und wir rufen den Herrn an mit den Worten, erbarme dich meiner, rette meine Seele und vergib all meine Schuld und meine Sünden. Und wenn dieses Gebet, diese Reue, diese Buße zur Bekehrung führt, dann kommt Friede und Freude Gottes in unser Herz hinein. Nicht eine Annahme eines neuen Glaubens, sondern wie geschrieben steht im Johannesevangelium im ersten Kapitel, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Wir brauchen nicht eine Form der Gottseligkeit, wir brauchen Gott. Wir brauchen nicht ein Namenschristentum, wir brauchen Christum. Wenn wir das verstanden haben, dann sind wir auf dem rechten Wege und können unsere Verbindung mit Gott haben. Ich lese aus Römer 4 von Vers 23. Aber nicht nur um seinetwillen steht geschrieben, dass ihm der Glaube angerechnet worden ist, sondern auch um unsretwillen. Denn auch uns soll es angerechnet werden, uns, die wir durch den Glauben, an den, der unseren Herrn Jesus von den Toten auferweckt hat, ihn, der um unserer Übertretungen willen in den Tod gegeben, aber um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Hier haben wir die göttliche Erlösungstat in Christo vor Augen. Nicht eine christliche Lehre, nicht eine christliche Tradition, nicht eine christliche Kirche, nicht christliche Prinzipien, sondern Jesus Christus. Es ist wirklich kein anderer Name, den Menschen unter dem Himmel gegeben worden, in dem wir selig werden können. In ihm ist das Heil Gottes der Menschheit zuteil geworden. Und ich lese aus 2. Korinther, dem 5. Kapitel, 2. Korinther, Kapitel 5, von Vers 17. Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, ein Neues ist entstanden. Das alles ist aber das Werk Gottes, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat und uns den Dienst der Versöhnung übertragen hat. Stell dich vor. Und uns den Dienst der Versöhnung übertragen hat. Wenn wir Gott dienen, wenn wir am Worte dienen, dann müssen wir auf die Versöhnung Gottes in Christo mit der Menschheit hinweisen. Sonst haben wir an Christus vorbeigepredigt und die Menschen an ihm vorbeigeführt. Und er war es doch, der ausgerufen hat, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken und Ruhe geben für eure Seele. Vers 19. Denn Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und in uns das Wort von der Versöhnung niedergelegt hat. Damit noch nicht genug. Der Apostel geht noch einen Schritt weiter. Für Christus also reden wir als seine Gesandten, da ja Gott durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Gott rechnet uns gar nichts an. Es gibt allerdings Menschen, die überhaupt nichts verkehrt gemacht haben in ihrem ganzen Leben. Aber das mit dem Verkehrtun endet schon, indem sie sagen, ich habe ja keinen Tod geschlagen und einen Bankraub auch nicht durchgeführt. Also, was will Gott von mir? Ihr Lieben, es muss deutlich ausgesprochen werden und ihr werdet mir dankbar sein, dass es geschieht. Jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wird, wird von Gott getrennt in diese Welt hineingeboren. Eine natürliche Geburt ist eine Geburt in Sünden und Übertretungen. Und deshalb steht im Johannesevangelium im 3. Kapitel geschrieben, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsstet von Neuem geboren werden, sonst kann niemand das Reich Gottes sehen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Was aber vom Geist geboren wird, das ist Geist. Also jeder Mensch, er sei, wer er will, da kann der Urgroßvater ein Gottesmann oder gar Prophet gewesen sein und die Mutter heilig und der Vater noch heiliger. Die Geburt geschieht bei allen Menschen, die in diese Welt hineingeboren werden, auf gleiche Weise. Bei Gott gibt es keinen Unterschied. Alle sind in Sünden geboren, unter dem Unglauben verschlossen, damit Gott sich aller in Christus erbarme. Und nur wer wirklich begreift, verloren zu sein, und von Gott getrennt zu sein, wird auch begreifen, warum Jesus Christus, der Sohn Gottes, am Kreuz auf Golgatha ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat er deinen und meinen Platz, deine und meine Schuld, unser aller Sünde, das getrennt sein von Gott, auf sich genommen, hat unseren Platz eingenommen, starb für dich und für mich. Der Fluch, der uns getroffen hätte, hat ihn getroffen. Und deshalb hat er für uns und an unserer Stadt das getan und wahrheitsgemäß ausgerufen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir waren die von Gott Verlassenen. Ich weiß eins, durch die Sünde sind die Menschen geistlich tot. Und es gibt so viel religiöse Beweglichkeit und Programme, dass sie beschäftigt werden, um ja nicht zur Besinnung zu kommen. Und die Verkündigung ist immer so, dass das Gewissen nicht getroffen wird. Der Mensch bleibt beim Alten, wird noch bestärkt, er ist ja fromm, er kommt ja ab und zu auch zur Kirche, ist im Gesangverein, im Männer- und Frauenverein oder hier und da. Es gibt ja genügend Vereine, christliche Vereine, natürlich alles christlich. Was wäre im Lande nicht christlich? Christliche Gewerkschaften, christlich, alles christlich. Nein, so nicht. Ich mache mich darüber nicht lustig. Es schmerzt mich. Ich sehe den Betrug auf allen Ebenen. Und wenn dann noch am Grabe gesagt wird, es hat Gott gefallen, unseren Bruder in die Herrlichkeit zu nehmen. Und der Bruder wollte gar nicht zu Gott. Der wollte mit Gott gar nichts zu tun haben. Der Betrug schreit zum Himmel. Möge Gott Gnade schenken, dass die Versöhnung in Christo wieder gepredigt wird und dass Menschen die Möglichkeit bekommen, ihr persönliches Erlebnis mit Gott zu haben. Jesaja 53 ist ein Kapitel, das uns den Herrn auf seinem Leidensweg über Gethsemane nach Golgatha beschreibt. Es heißt hier in den letzten Versen, von Kapitel 52, Jesaja 52 und dann 53. Wisset wohl, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird emporsteigen und erhöht werden und erhaben dastehen. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt, nicht einem Manne ähnlich war sein Aussehen und seine Gestalt, nicht mehr wie die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Völker in Erstaunen versetzen und Könige über ihn den Mund verschließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das sehen sie, und wovon sie nie etwas gehört haben, das nehmen sie nun wahr. Wer aber hat unserer Verkündigung Glauben geschenkt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Ich lese dann noch Vers 4. Jedoch unsere Schmerzen hatte er sich aufgeladen, jedoch unsere Krankheiten waren es, die er getragen hat, und unsere Schmerzen hatte er sich aufgeladen, während wir ihn für einen Gestraften, von Gott geschlagenen und gemarteten hielten. Und doch war er verwundet um unsere Sünden willen. Die Strafe war auf ihn gelegt zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung zuteil geworden. Man könnte dieses Kapitel ganz lesen. Ich lese noch Vers 10. Doch dem Herrn hatte es gefallen, ihn mit Krankheit zu zerschlagen. Wenn er sein Leben als Sühne einsetzen wird, soll er Samen sehen und viele Tage leben und der Wille des Herrn durch ihn gedeihen. Ihr Lieben, alle anderen, die wir vorhin schon als Religionsstifter genannt haben, lebten herrlich und in Freuden. Ich glaube, es war Buddha, den man in 12 Teile dem Leibe nach zerschnitt. Alle wollten ihn haben, und dann bekamen sie eben jeder einen Teil von ihm. Aber keiner von ihnen allen hat eine Verheißung gegeben. Keiner ist auferstanden. Jeden hat der Tod und der Teufel geholt. Aber hier war einer, der für uns starb. Der Stachel des Todes hat ihn getroffen. Und so lesen wir es in der ersten Verheißung, 1. Mose 3, Vers 15, von dem Samen des Weibes und von dem Samen der Schlange. Er wird dir in die Ferse stechen, du aber wirst ihm den Kopf zertreten. Und deshalb konnte Paulus nachher an die Korinther schreiben: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dank sei Gott, der uns den Sieg gegeben hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Nicht ein Religionsstifter, sondern der Herr der Herrlichkeit wurde Mensch, wurde Knecht um unsretwillen und hat unseren Platz eingenommen, ist uns in allen Stücken gleich geworden. Er aß und trank, war müde und schlief, wurde an Gebärden als Mensch erfunden. Und die Leute sagten: Wir kennen ihn, wir kennen seine Mutter, seine Brüder und seine Schwestern wohnen alle unter uns. Und unser Herr rief in die Volksmenge hinein: Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Wer sind meine Schwestern? Und gibt die Antwort: Alle, die den Willen meines himmlischen Vaters tun, das sind meine Mütter, meine Brüder und meine Schwestern. Ihr Lieben, es geht nicht um Religion, nicht um eine neue Gemeinschaft, nicht um einen Wechsel des Glaubens. Es geht darum, dass wir mit Gott Gemeinschaft bekommen, dass wir die Versöhnung, die in Christo geschah, diesen neuen Bund, der in dem Blute des Lammes eröffnet und rechtskräftig wurde, dass wir Kinder des neuen Bundes werden, dass wir Gott erleben, wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung, um dann, wenn die Zeit oder wenn unsere Zeit zu Ende geht, wirklich dessen gewiss sein, dass wir vom Glauben zum Schauen kommen werden. Wenn ich heute jetzt fragen würde, wie viele haben wirklich die Glaubensgewissheit, dass sie ein Eigentum des Herrn sind, dass sie Gott erlebt haben, Frieden mit ihm empfangen haben und die Gewissheit, die Vergebung aller Schuld erlebt zu haben. Wir haben es in Psalm 103 gelesen, der dir all deine Schuld vergibt und heilet all deine Gebrechen. Gott ist ein guter Gott. Er wollte nicht, dass die Menschheit von ihm getrennt verloren geht. Er wollte, dass die Menschheit mit ihm versöhnt ewig lebt. Und deshalb verkündigen wir die Versöhnung Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die anderen, die ich vorhin schon erwähnt habe, machen uns den Vorwurf, dass wir neben Gott noch an jemanden glauben. Ich habe es ja persönlich anhören müssen. Leute sagen, ihr glaubt nicht nur an den einen Gott, ihr glaubt auch noch an Jesus Christus. Lasst mich das hier klären. Nur wer wirklich von Herzen an Jesus Christus glaubt, der glaubt wirklich an Gott. Und ich sage euch auch, warum ich das gesagt habe, dass es irgendeinen Gott, ob er nun so oder so in der Vorstellung der Menschen ist, geben könnte, das glauben viele. Aber dass Gott sich zu unserem Heil in Christo offenbart hat, das glauben nur wenige. Und gerade darum geht es. Gott ist ja nicht als Vater unser Retter geworden, sondern im Sohne. Und deshalb steht geschrieben, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Man muss eben sehen, warum sich Gott so offenbart hat. Da können heute alle Religionen sagen, Gott ist unser aller Vater. Nur diejenigen haben Gott zum Vater, die durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, wiedergeboren worden sind zu einer lebendigen Hoffnung. Alle anderen nicht. Die haben einen irdischen Vater, aber nicht einen Vater im Himmel. Nur wer durch den Geist Gottes wirklich gezeugt wurde, durch den Glauben an Jesus Christus und die in ihm vollbrachte Erlösung und Vergebung, nur ein solcher Mensch hat die Möglichkeit, selig zu werden. Wir leben ja in einer betrügerischen Zeit. Alle wollen selig machen. Der Papst wird ja in Kürze die ganze Welt selig machen. Und dann wird sie auch so verloren gehen. Es gibt nur einen, dem wir wirklich glauben und vertrauen können. Und das ist Jesus Christus, unser Herr. Und wer ihn hat, der hat Gott. Wer ihn nicht hat, der hat Gott nicht. Es ist wirklich so. Das mag für einige im Moment ein bisschen unverständlich sein. Aber schaut, darf ich euch fragen, wer von uns hätte gewusst, was Gott will, wer er ist? Und wer hätte was gewusst, wenn Gott sich nicht persönlich in Christo geoffenbart hätte? Dann hätten wir es vorgefunden, wie Paulus in Athen auf dem Arshügel einem unbekannten Gott. Er wäre unbekannt geblieben. Wir hätten nicht gewusst, wer er ist, was er will und so weiter. In Christus hat sich Gott offenbart, hat seinen Willen kundgetan. Und deshalb konnte er sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater bin eins. Das eine ist die Offenbarung Gottes im Geiste, im Himmel. Das andere ist die Offenbarung desselben Gottes im Fleische auf Erden. So musste es sein. Das Wort musste Fleisch werden. Johannes 1, 1 und 14. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ihr Lieben, wir können in einem solchen Vortrag ja nicht in die Tiefen hineingehen. Möchte aber eins heute erreicht worden sein, dass wir erweckt wurden, wachgerüttelt wurden, dass wir von heute an die Bibel durchforschen, Gott darum bitten, uns, sich selbst und seinen Willen zu offenbaren. Fassen wir zusammen, worum es heute an dieser Stätte geht. Es geht darum, dass wir von Gott aus eine Übersicht bekommen, in welcher Zeit wir leben, Gewissheit darüber bekommen, was er uns an Verheißungen in seinem Worte gegeben hat und auch darum, dass wir als Menschen den Willen Gottes für uns, für die Zeit und für die Ewigkeit erkennen und ihn darum bitten, uns die Kraft zu geben, in seinem Willen erfunden zu werden. Denk bitte an Matthäus 7 von Vers 21. Viele werden an jenem Tage zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht große Taten getan, geweissagt, Teufel ausgetrieben, große Wunder und Zeichen getan. Und der Herr sieht sie an und spricht, weichet von mir, ihr Übeltäter, ich kenne euch nicht. Gott will solche Menschen aus uns machen, die mit ihm versöhnt sind, die die Gotteskindschaft haben, die nicht nur Menschenkinder, sondern Gotteskinder geworden sind. Dann noch weiter, Menschen, die auch über das, was er möchte, und in seinem Worte verheißen hat, informiert werden. Wir leben heute. Wir müssen heute wissen, worum es geht. Und das können wir nur, wenn wir die entsprechenden Verheißungen im Worte Gottes finden. Dann haben wir auch die nötige Orientierung, die wir alle brauchen. Dann werden wir nicht den verschiedenen Lehren hinterherlaufen, sondern einen festen Stand vor Gott in seinem Worte einnehmen und so wird er uns zur Vollendung führen. Ganz gewiss können wir sagen, aufgrund der Autorität des Wortes Gottes, dass wir jetzt am Ende der Endzeit leben und dass der Tag des Heils und der Gnade zu Ende geht. Dass die Letzten wie ein Brand aus dem Feuer herausgerufen und herausgerissen werden, damit die Zahl voll werde und der Herr kommen kann.